der 123C Podcast. Heute zu Gast CEO der Sacher-Gruppe, Matthias Winkler.
Wir haben so mehrere Pfeiler, würde ich sagen, auf denen wir stehen. Das erste ist einmal der Anspruch, Digitalisierung als etwas Unterstützendes zu sehen und nicht als unseren Feind. Der höchste Qualitätsanspruch, der offline gilt, muss auch online gelten. Es sind nicht wir, die entscheiden, sondern unsere Gäste sollen entscheiden, welche Kanäle sie verwenden. Ich glaube, wir denken sehr oder zu viel über sehr viele Entscheidungen nach. Nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist, aber wir haben oft die Möglichkeit, auch wieder umzukehren. Was letztlich heißt, probier's. Wenn alle anderen dagegen sind, finde ich, das hat schon immer einen speziellen Reiz. Dann weiß ich, da ist was Richtiges dabei.
Herzlich willkommen zum 1-2-3-C Podcast, deinem Podcast rund um die digitale Transformation. Mein Name ist Harald Grabner und ich begleite euch durch den Digitalisierungsdschungel. In der letzten Folge war Vanessa Langhammer, die Digitalisierungsexpertin der Rail Cargo Group, zu Gast. Und ganz ehrlich, Schienengüterverkehr war selten so faszinierend wie in diesem Gespräch. Falls ihr es noch nicht gehört habt, einfach einschalten und den Podcast streamen. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch, nämlich wir sind in einer ganz besonderen Location. Also dranbleiben, gleich geht's los. Heute senden wir aus einer ganz besonderen Location und ich muss sagen, diese Kulisse ist wirklich schwer zu toppen, denn wir sitzen in der Philharmonica Suite im legendären Hotel Sacher in Wien, einem Ort, der wie kein anderer für Tradition und Exzellenz steht. Und damit haben wir auch vielleicht schon einen Hinweis auf unseren heutigen Gast gegeben. Seine Karriere ist wirklich facettenreich, wie spannend. Nach seinem Studium der Politikwissenschaften trat er als Veranstalter von Events in die Selbstständigkeit, dann ins Marketing bei McDonald's und übernahm später sogar die Rolle als Pressesprecher und Kabinettschef des damaligen Finanzministers Karl-Heinz Grasser. Seine Leidenschaft für Kommunikation hat er dann als Chief Communication Officer beim Startup bwin vorausgelebt und heute führt er sehr erfolgreich die Geschäfte der Sacher-Gruppe als CEO. Und es gibt übrigens einige Parallelen zwischen uns beiden, die wir heute auch besprechen werden. Doch zunächst herzlich willkommen und vielen lieben Dank für deine Gastfreundschaft, Matthias Winkler.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen im Sacher.
Dankeschön. Matthias, du bist ein gebürtiger Steirer und im Enstal aufgewachsen. Ich komme aus dem Bezirk Feldbach, also aus der Oststeiermark. Wie hat dich denn diese Region geprägt? Was hast du da als Kind eigentlich mitgenommen aus der Obersteiermark?
Ja, meine Eltern sind dort beruflich hingezogen. Und meine Mutter ist, ich bin der Erstgeborene von dreien. Hat den noch ganz jung in der Steiermark, hat den steirischen Ärzten nicht vertraut, darum ist sie nach Gmunden gegangen, wo ich geboren bin. Okay. Aber nach 4 Tagen quasi zurück in die Steiermark und dort bin ich aufgewachsen. Und ich glaube, dass das die größte Prägung war, die ich jemals erfahren habe. Warum? Weil dieses wunderschöne Irtning im Enztal einfach ein friedlicher Ort war und wir in der Schule weder mit Drogen noch mit anderen Dingen jemals irgendetwas zu tun haben. Also all die anderen Geschichten, die ich von Gleichaltrigen kenne, die in Wien oder Städten groß geworden sind, die haben sich dort alle nicht abgespielt und wir haben halt auf der Straße Fußball gespielt, weil das einzige Auto, das in der Früh dort wegfuhr und am Abend wieder kam, war mein Vater. Aber sonst waren dort Kühe, Katzen und eine würde ich einmal sagen, behütete, beschützte Kindheit, in der alles möglich war. Und das war, glaube ich, das prägendste, was ich in meinem Leben je erfahren habe und habe heute noch, oder vielleicht jetzt besonders wieder, einen großen Bezug zur Natur. Das ist auch der Platz, wo ich mich dann letztlich erholen kann und wohlfühle.
Du hattest ja auch schon sehr früh einen Bezug zum Sacher. Du warst bei deinem Vater, glaube ich, als Kind im Sacher Café. Welche
Erinnerungen? Ich kann mich sogar erinnern an meinen Großvater, der beruflich oft in Wien war und der mich dann einmal eingeladen hat ins Sacher, wo er wohnte und gegessen hat. Und dann kam ich, allerdings ohne Krawatte und damit war auch Schluss.
Okay.
Dann durfte ich nicht weiter. Und wir sind dann ins damalige Stüberl, glaube ich, hat das geheißen, raus aus dem Restaurant hinein ins Stüberl, wo man auch ohne Krawatte essen durfte.
Okay, alles klar.
das war so mein erstes Sacherlebnis und ich habe auch heute schon, keine Krawatte an.
Genau, das hat dich damals schon beeindruckt, wie du das als Kind.
Naja, diese, also ich glaube, jeder Österreicher wächst irgendwie mit dieser Sachergeschichte auf, weil es diese Original-Sachertorte gibt, die vielleicht das berühmteste Dessert der Welt ist und diese Tradition, diese Geschichte, diese Bedeutung für viele Menschen vis-à-vis der Oper und so weiter und so fort. Also ich glaube kaum, dass es ein Kind gibt, das ohne Sachertorte aufwächst. Und deshalb da mal reinzugehen und mit dem Großvater zu essen, mit meinen Eltern immer wieder hier zu sein, das war damals schon immer aufregend und ein Privileg. Hätte mir nie gedacht, dass ich eines Tages hier sitze und ein paar Seiten in den Geschichtsbüchern schreiben darf.
Aber das Gastgebergehen hast du ja schon sehr früh in deiner Studienzeit gezeigt. Du warst ja Vorsitzender der österreichischen Hochschülerschaft und hast dabei auch legendäre Studentenpartys organisiert. Wie ist es denn dazu gekommen?
Naja, ich war immer ein sehr politischer Mensch. Mich hat das immer sehr interessiert. Wir haben zu Hause auch immer sehr viel über Politik gesprochen und diskutiert. Und hatte natürlich auch die Revoluzzerphasen, die konservativen Phasen und so weiter, so wie halt jeder das mitmacht, durchmacht, der sich da hineintigert. Und die österreichische Hochschülerschaft war für mich eine Möglichkeit, mein Politikgehen ein bisschen zu leben, neben dem Studium. Oder eigentlich ist das Studium daneben gewesen. Hauptsächlich war es die Hochschüler- und Hochschülerinnenschaft, glaube ich, wie sie heute heißt. Und Teil dieser Tätigkeit war auch, ein ganz kleiner Teil, waren auch legendäre Studentenfeste zu veranstalten. Und das haben wir dann auch gemacht. Und diese Idee habe ich aber dann mitgenommen in der Zeit nach der Hochschülerschaft und habe gemeinsam mit einem, bis heute sind wir eng befreundet, Mitarbeiter, er war Organisationsreferent, mit dem haben wir das dann in die Geschäftswelt mitgenommen. Das war mein quasi erster Job. Wir haben uns selbstständig gemacht als Eventveranstalter.
Super. Aber durch diese Partys ist ja dann auch dein damaliger Sponsor McDonald's auf dich aufmerksam geworden und hat dich ja dann angeworben, ja, und hat gesagt, okay, magst du nicht bei uns arbeiten, McDonald's große Marke, und dann bist du ja zu McDonald's gewechselt. Was hat sich da an McDonald's generell fasziniert? Hast du gesagt, okay, jetzt gehe ich da in die große Systemgastronomie?
Ich habe mit McDonald's einigermaßen, wie man halt so im Studentenleben Berührungspunkte hat, hin und wieder geht man dorthin. Und dann habe ich aber den Patrick Köck kennengelernt. Das war ein toller Franchise-Nehmer, ist es bis heute.
Ja, den kenne ich auch persönlich, privat. Sehr gut.
Und der hat, also vis-à-vis seines Stores, hatten wir unser großes Veranstaltungsgelände. Das alte AKH war
genau,
das damals.
Genau, ja, richtig.
Und natürlich war der am Abend krachenvoll, wenn wir Feste veranstaltet haben. Und wir haben eine Partnerschaft und später auch eine Freundschaft daraus entwickelt. Und er hat mich eigentlich zu McDonald's gebracht. Und dann habe ich verschiedene Personen dort kennengelernt. Und natürlich, meine Mutter hat in den USA studiert. Also es gab immer so ein bisschen eine USA-Nähe. Und ich habe mir gedacht, ja, warum denn nicht der nächste CEO von McDonald's? Natürlich nur in krausen Fantasien. Und dieses Amerikanische, das hat mir gefallen und bin dann zu McDonald's gegangen und habe dort 1,5 Jahre im Restaurant verbracht. Eine wesentliche Zeit auch bei diesem Patrick Köck. Und habe dort Mistkübel ausgeleert, Pommes gemacht, Burger gebraten, irgendwann einmal Personalverantwortung genommen, weil die damalige Philosophie von McDonald's war, jeder, egal ob Buchhaltung, Finanzabteilung, Einkauf, Marketing, Sales, wo auch immer du bei McDonald's warst, du solltest, wie es schon schön geheißen hat, Ketchup im Blut haben. Und das haben wir alle Jungen quasi im Store gelernt und das war eine enorm spannende Zeit. Viel gelernt, war auch eine harte Zeit, weil zuerst war ich großartiger Festveranstalter und cooler Maxi und dann stand ich hinter der Theke und die einen, die mir zuerst damals noch 100 Schilling Eintritt gezahlt haben fürs Fest, denen habe ich jetzt um ein paar Schilling den Burger verkauft. Also das war durchaus herausfordernd in allen Facetten des Tuns.
Aber da haben wir eine Parallele, weil wie ich sozusagen gerade im Marketingstudium war, habe ich beim damals größten Gastronomiekonzern angefangen, bei der Wiegast, was man das sagt.
Ja, natürlich.
Und der Wiegast hat die Wienerwald gehört und ich musste auch 1,5 Jahre in die Restaurants, ich habe sozusagen Grillhändler gegrillt in den Restaurants und wurde sozusagen als Restaurantmanager durchgeschleust durch die Wiener Betriebe und durfte erst dann sozusagen ins Marketing, als Marketingassistent in den Konzern einsteigen. Also da gibt es sehr viele Parallelen. Aber welche Learnings hast du aus dieser Zeit mitgenommen von McDonald's? Gibt es auch etwas, was du gesagt hast, okay, das ist etwas, ein Learning, das ich jetzt auch anwenden kann für die Sachergruppe?
Ich glaube, das waren mehrere. Es beginnt mit der, mit dem Grundsatz, die Marke ist alles.
Ja.
Also da hat McDonald's damals wie heute, glaube ich, sehr, sehr gut aufgepasst, sehr, sehr gut und sind stringent die Marke stets in den Vordergrund gestellt. Das ist mir so nicht bewusst gewesen. Das habe ich gelernt und habe auch gelernt, dass es massiv aufs Team ankommt. Du kannst also das Restaurant in bester Lage und die besten Produkte haben. Wenn das Team nicht performt, dann ist das alles Theorie. Mhm. Also auch auf dieses Team aufzupassen, das damals auch von, ich glaube, 30 verschiedenen Nationen bestand, aber unglaublich fröhlich und leistungsstark war. Das war das zweite große Learning. Das dritte war, glaube ich, jeder Euro zählt, jeder Cent zählt. Aufpassen, gerade in der Gastronomie lebst du davon, dass du von den 100 Stellschrauben wirklich alle 100 richtig bedienst, weil eine falsch gedreht und schon ist der schmale Gewinn, den es in Food and Beverage gibt, sofort weg. Mhm. Also das würde ich als so die drei wesentlichen Punkte lernen oder die ich gelernt habe mitnehmen. Darüber stand eine geniale Zeit, die ich nicht missen möchte, weil dort wirklich in meiner Zeit, als ich dort war, von den Franchise-Nehmern bis hin zur Unternehmensleitung, das waren lauter faszinierende Menschen und Persönlichkeiten, wo Team eben nicht nur groß geschrieben wurde, sondern auch immer so gedacht wurde.
Und nach McDonald's gab es den großen Break. Dann kam das Finanzministerium unter Karl-Heinz Grasser. Du warst ja dort als Kabinettschef tätig. Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Rolle ihr als junge Wilde und Anführungszeichen auch mit sehr viel Widerstand zu rechnen hattet, gerade auch in der Verantwortung mit den ganzen tausenden Beamtinnen und Beamten. Welche Herausforderungen haben dich da am meisten geprägt in dieser Zeit?
Ja, das war eine Zeit des Umbruchs, das war im Jahr 2000. Und der Karl-Heinz Grasser hat mich damals angerufen, ob ich denn nicht ins Kabinett wollen würde. Und ich war mir nicht sicher, ob ich in so eine Regierungskombination und überhaupt ein parteipolitisches Bekenntnis, ich war nie bei einer Partei, ablegen sollte etc. Aber auch dort war es letztlich das Team unter seiner Führung. Das waren lauter Menschen aus der Privatwirtschaft. Kein einziger Parteigänger und kein einziger sozusagen Politikkarrierist, sondern wir sind mit einem völlig anderen Ansatz dort hineingegangen und natürlich ist er auf Widerstand gestoßen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass dieses wunderbare Haus, dieses Finanzministerium, nach vielen Jahren sozialdemokratischer Minister und einer Art Politikverdrossenheit gelitten hat, weil auch diese Minister offensichtlich nicht immer alle zuvorkommend nett und so weiter waren. Und es gab fast so was wie ein Aufatmen über diesen neuen Ansatz, der viel wertschätzender war, der viel weniger hierarchisch war etc. Also ich glaube, dass wir da ein bisschen einen anderen Stil, auch Führungsstil hineingebracht haben und ich spüre das bis heute, wenn ich Termine im Finanzministerium habe und es kommen mir Hausarbeiter entgegen, die mich, ja, der Matthias, herzlich begrüßen, dann weiß ich, so falsch war das damals nicht.
Und dann kam ja das berühmte Startup, Bwin. Ja. Von Startups habe ich mal den Eindruck, sie sind alle sehr jung, schaffen es aber nicht auf den Boden zu bringen, haben Probleme im Sales, im Projektmanagement. Was hat dich da an den beiden Gründern so fasziniert, dass du gesagt hast, da steige ich jetzt ein? Du warst sicherlich älter als die Gründer, nehme ich an.
Nein, die waren älter.
Die waren als älter, ich. Also kein ganz junges Startup, okay, alles klar.
Und Bwin war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, hatte noch Startup-Kultur, aber hatte sich bereits etabliert. Dr. Hannes Androsch war damals der größte Einzelaktionär und letztlich hat mich dieses, wenn man sich so meinen Berufsweg anschaut, dann ist dort sehr viel immer anders geworden. Mhm. Ja, und ich habe nie also der rote Faden lässt sich wahrscheinlich schwer finden.
Das ist die Neugier, oder?
Wie ich vernommen habe. Ja, und das war faszinierend, wie die zwei Herren Teufelberger und Bodner, denen ich ebenfalls vieles verdanke, wie die dieses Unternehmen größer und größer gemacht haben und auf solide Beine gestellt haben und letztlich bis zu einer Übernahme geführt haben. Und es war natürlich das komplette Gegenteil. Also dort war natürlich kein Anzug und Krawatte, sondern Jeans und T-Shirt als Symbole für völlige, sozusagen für Riesengeschwindigkeit, für heute so, morgen anders, opportunitätsgetrieben entlang einer spannenden Strategie und natürlich auch so ein bisschen Kämpferinnen gegen das Monopol, Glücksspielmonopol. Das war so eine sehr, sehr spannende Aufgabe, die dahinter lag. Hat mich riesig fasziniert, aber auch sehr gefordert.
Ja. Und in dieser Zeit hast du auch deine Frau kennengelernt. Ja, das heißt, du hast ihn in die Sacher-Dynastie eingeheiratet. Für unsere internationalen Hörer und Hörerinnen muss ich das erklären. Das ist in Österreich fast so, als würde man in der damaligen K&K-Zeit in einen Adel hineinheiraten. An der Spitze des Familienunternehmens Grand Dame Elisabeth Gürtler. Wie ich gehört habe, war es gar nicht dein Plan, überhaupt sozusagen in den Familienbetrieb einzusteigen. Zu Beginn?
Zu Beginn gar nicht und wir haben auch mal darüber diskutiert und ich habe dann gleich gesagt, nein, das ist nicht meine Idee und vom Tourismus auch wenig Information oder Ahnung gehabt. Und heute kann ich scherzhaft bei meinen Keynotes immer sagen, wie sich's, also ich bin durch meine Funktion oder in meine Funktion durch Heirat gekommen, so wie es sich für ein österreichisches Traditionsunternehmen auch gehört.
Österreich heiratet.
Genau. Und das war, ja, das war am Anfang durchaus fordernd für alle. Mhm. Und da bin ich auch meiner Schwiegermutter bis heute sehr dankbar, dass sie bereit war, die Geschicke des Unternehmens ausgerechnet dem angeheirateten Schwiegersohn zu übertragen. Mhm. Wir haben einmal darüber geredet, ich glaube, das Übergeben war ihre größte Leistung,
okay,
weil sie das Unternehmen wiederum von ihrem verstorbenen Mann übernommen hat, dem Peter Gürtler. Mhm. Und die Sache stand damals, als sie damit begonnen hat, gar nicht so da, wie es heute dasteht, sondern sie hat mit 25 Jahren tagtäglich wirklich härterster Arbeit und sehr viel Fortune und sehr viel Einsatz aus dem Sacher das gemacht, was wir heute weiterbauen dürfen. Mhm. Und so etwas auch weiterzugeben, in andere Hände zu lassen, zu akzeptieren, dass da Dinge anders gemacht werden, neu gemacht werden, vielleicht Funktionierendes nicht mehr gemacht wird, das, glaube ich, ist eine sehr, sehr große Leistung. Und wir sehen bei vielen, vielen Familienbetrieben, ganz besonders im Tourismus, wie das, wenn überhaupt nur scheinbar, meistens nicht gelingt. Mhm. Und davor habe ich ganz großen Respekt.
Mhm. Gab es einen bestimmten Moment oder Überzeugung, die den Ausschlag gab für deine Schwiegermutter, zu sagen, okay, jetzt ist er soweit, jetzt vertraue ich ihm. Was glaubst du, was da war?
Ich kann mich nur an einen Moment erinnern, als wir das Hotel Bristol übernommen hatten, schräg vis-à-vis der Sacher und der Oper, also gleiche Lage. Und wir haben dort das Erdgeschoss renoviert und dann eine Veranstaltung gemacht und ich habe dort eine quasi so eine Eröffnungsrede gehalten. Und dort habe ich darüber quasi in der Rede nachgedacht, wie groß die Verantwortung ist, wenn man so ein Haus übernimmt, am Eingang der Innenstadt etc. Und ich glaube, dass sie dort erkannt hat, dass ich mir der Aufgabe selbst bewusst bin. Ich weiß es aber nicht, ich habe nie mit ihr darüber gesprochen, aber das ist der Moment, der mir in Erinnerung kommt, wo ich glaube, dass sie gesehen hat, ich gehe verantwortungsvoll mit oder ich habe Bereitschaft, diese Verantwortung auch zu übernehmen.
Mit der Familie zusammenzuarbeiten muss man ja mögen, das ist nicht ganz so einfach. Ich kenne das ja von meiner Familie, die auch sozusagen Bäckerei, Konditorei, Gasthof hatte. Man steht mit der Familie auf, mit dem Betrieb auf, geht mit dem Betrieb schlafen und trägt auch sehr viel Verantwortung. Jede Entscheidung, die getroffen wird, hat ja sozusagen auch Auswirkungen auf die Familie. Wie war das für dich damals, als du in dieses traditionsreiche Unternehmen wieder Sacher eingestiegen bist, diese Verantwortung zu übernehmen?
Also es ist etwas völlig anderes, für einen Aktionär, mehr oder minder anonymen Aktionär zu arbeiten, wie das bei Bwin war. Das waren ein paar Einzelaktionäre, aber sehr viele, die halt wenige Promille des Unternehmens über Aktien besessen haben. Das war völlig anderes. Oder für die eigene für sich selbst zu arbeiten in der Selbstständigkeit, als plötzlich für die Familie, für die eigenen Kinder zu arbeiten. Das ist eine, für mich war das eine ganz andere Dimension an Verantwortung, weil dein eigenes Handeln über, ich möchte jetzt nicht dramatisieren, Schicksale entscheidet, aber 10 Fehlentscheidungen hier und die Familie ist sehr wohl auch finanziell betroffen. Mhm. Das war insbesondere in der Corona-Zeit, als wirklich keiner wusste, wie geht es weiter, eine massive Belastung. Und ist bis heute der schwierigste Teil, dass du etwas tust, wovon deine Kinder wirtschaftlich direkt betroffen sind.
Mhm. Du hast ja vorher angeschnitten und gesagt, bei McDonald's heißt es ja, man muss Ketchup im Blut haben. Du hast das ein bisschen sozusagen umformuliert. Du hast gesagt, genau. Okay, bei Sachen braucht man Schokolade im Blut. Ja. Somit ist es schnell einfach so gesagt. Aber was bedeutet für dich eigentlich Tradition? Weil Sache steht ja wirklich für Tradition schlechthin.
Ich habe zu Tradition ein wirklich gespaltenes Verhältnis. Okay. Weil auf der einen Seite hat sie uns hierher gebracht und auf der anderen Seite ist sie sehr oft eine Ausrede, nichts verändern zu müssen. Mhm. Deshalb haben wir Tradition auch aus unseren Werten gestrichen.
Habe ich gesehen, auf der Webseite steht es nicht.
Genau, ja. Weil es eben sehr oft die Ausrede war.
Genau.
Und wir haben uns versucht, damit auseinanderzusetzen, was ist denn wirklich bei uns traditionell? Mhm. Und traditionell ist der unternehmerische Mut, ist der Wille, der Beste und der Erste zu sein. Mhm. Das sind die Dinge, die bei uns traditionell sind. Mhm. Und natürlich das Rezept der Original-Sachertorte, das bis heute unverändert angewandt wird. Mhm. Aber Verpackung hat sich geändert, unsere Zimmer. Wir sitzen zwar in einem wirklich historischen Zimmer, also der Fußboden ist aus 1800, wahrscheinlich 70, 80, 90.
Und die Decke auch.
Und die Decke auch, die von Kirchenrestauratoren wiederhergestellt wurde und so weiter. Also da ist sehr viel Altes, wenn man so will, Traditionelles, aber gleichzeitig haben wir ja waren, glaube ich, das erste Hotel in Wien mit einer 100-Megabit-Leitung. Wir waren die Ersten, die die Minibar freigegeben haben und viele andere Innovationen sind hier auch. Also es geht ja nicht, und das wird sehr oft in der Diskussion dann so verkürzt dargestellt, es geht nicht darum, entweder oder, sondern sowohl als auch. Und wir verbinden halt diese historischen Wurzeln, auf die wir sehr aufpassen, wie man sieht. Wir schützen hier historische Substanz, aber mit dem Leben von heute zu erfüllen.
Mhm. Du hast einmal gesagt, Innovation kann man dummerweise nicht verordnen. Das finde ich eine super Saga. Und ihr habt ja wahrscheinlich auch deswegen vor kurzem eure Ziele bis 2030 definiert unter dem Titel Sacher Next Level 2030. Was genau habt ihr euch für diese Zukunftsstrategie vorgenommen?
Ja, wir haben da sehr konkrete, messbare Ziele formuliert. Mhm. Und eines zum Beispiel ist, wir wollen 30% CO2 weniger ausstoßen, als wir das im Jahr 2023 taten. Setzt voraus, dass man mal weiß, wie viel CO2 wir denn überhaupt ausstoßen. Das heißt, wir beschäftigen uns seit viel länger, als die EU das von uns will und wir ab nächstes Jahr auch reporten müssen, beschäftigen wir uns schon mit Nachhaltigkeit. Mhm. Das ist jetzt, wie du zuerst zitiert hast, nichts, was man verordnen kann. Oder natürlich kannst du es verordnen, aber das ist nicht unsere Kultur. Mhm. Sondern wir haben jetzt im Rahmen dieses Zieleprozesses mit jedem einzelnen Mitarbeiter und jeder einzelnen Mitarbeiterin eine Zielformulierung aufgenommen, wo er oder sie beitragen kann, damit wir dieses CO2-Ziel erreichen. Mhm. Wir haben uns massiv mit dem Thema Führung, wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema Gästezufriedenheit auseinandergesetzt und wir arbeiten an unserem Net Promoter Score 85% unserer Gäste. Ja. Das haben wir, das wollen wir auch behalten und da kann jeder und jede einen Beitrag leisten. Mhm. Und dieses Durchplanen und Durchexerzieren und Mitnehmen auf diese Reise jedes Einzelnen, das war eigentlich ein unheimlich intensiver Prozess, der durchs Unternehmen gegangen ist. Aber heute weiß der Abwäscher oder die Abwäscherin, die Stubenfrau oder auch der Chefkoch, was sein oder ihr Beitrag ist, um dieses Ziel zu erreichen.
Mitarbeiter einbinden ist ja wirklich das Um und Auf. Wie seid ihr an das Thema rangegangen? Wie habt ihr die Mitarbeiter mit eingebunden? Kannst du vielleicht kurz erklären, wie das funktioniert hat?
Letztlich in einem Art Kaskadenmodell, wo, also wie ich hier angefangen habe, war das Erste, was ich gemacht habe, ein Team zu bilden. Und zu diesem Team gehört die Angelique Weinberger und die Gudrun Kescher, also Direktorin und ihre Stellvertreterin aus Salzburg. Der Andreas Käse und die Doris Schwarz, Direktor und Stellvertreter in Wien. Der Michael Mautner, mein genialer Co-Geschäftsführer, und ich, wir sind zu sechst. Ja, und wir besprechen eigentlich alle großen Themen permanent auch zu sechst. Das war der erste Schritt. Die wiederum haben ihre Teams gebildet.
Okay.
Und so ging es weiter. Und so haben wir immer auch übergreifend, also ich habe durchaus auch mit den Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern in Sacher Salzburg zu tun. Die treffen wir strukturiert, diskutieren die großen Themen. Und so ist dieser Kommunikationsprozess mal zustande gekommen. Und wir haben natürlich die Zielvorgabe 2030, die kommt aus der Geschäftsführung. Wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht und die wird jetzt von top-down wieder bottom-up hinterfragt und bearbeitet. Das heißt, jeder kann dann auch sagen, unsere Abteilung arbeitet vermehrt hier oder vermehrt an jenem Thema und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fokussieren sich auf dieses oder jenes Thema. Also man hat dann auch innerhalb des Zieleprozesses einen Gestaltungsspielraum, der von den Abteilungen auch ausgefüllt wird. Und so entsteht ein Involvement letztlich über das gesamte Unternehmen hinweg.
Ein riesiges Thema für Unternehmen, gerade wenn es um Innovation und Zukunftsfähigkeit geht, ist ja die Digitalisierung oder besser gesagt, wir sprechen lieber von der digitalen Transformation. Wir bei der 123C haben ja das 123C Reifegradmodell entwickelt und zwar in drei Phasen. Das erste, wir erheben einmal die digitale Reife eines Unternehmens, dann entwickeln wir mit ihnen gemeinsam die Landkarte und daraus ergibt sich dann die Roadmap, wissenschaftlich fundiert. Ein Grund dafür ist einfach, weil wir einfach merken, dass in der digitalen Transformation oft zuerst ein solides Fundament geschaffen werden muss, auf dem aufgebaut wird. Also viele fangen ja an, irgendwo an gewissen Schrauben zu drehen, aber sie vergessen, dass es ein Fundament gibt. Wie geht ihr bei der Sachergruppe an dieses Thema ran? Habt ihr auch ein Fundament, auf dem ihr aufbauen könnt in der Digitalisierung?
Wir haben so mehrere Pfeiler, würde ich sagen, auf denen wir stehen. Das erste ist einmal der Anspruch, Digitalisierung als etwas Unterstützendes zu sehen und nicht als unseren Feind. Digitalisierung und Hotellerie wird ja oft verkürzt dargestellt, als würde plötzlich ein Roboter unsere Gäste begrüßen oder ihnen servieren. Das ist ein völlig Hanebüchen.
Oder der Check-in ohne Mitarbeiter.
Genau. Ja. Das alles, es mag Konzepte geben, wo das sinnvoll ist, aber das hat natürlich gar nichts mit Fünf-Sterne-Hotellerie und Digitalisierung zu tun. Also erstens einmal, wir haben den Zugang gewählt, Digitalisierung ist etwas so Gutes. Wir haben es zweitens unter das Prinzip sowohl als auch gestellt. Das heißt, das, was es offline gibt, soll es online geben und umgekehrt. Es sind nicht wir, die entscheiden, sondern unsere Gäste sollen entscheiden, welche Kanäle sie verwenden, welche Produkte sie haben wollen und so weiter und so fort. Das dritte war, Der höchste Qualitätsanspruch, der offline gilt, muss auch online gelten. Das heißt, wir tun nichts, wo wir nicht wirklich dahinter stehen. A, dass wir es können und B, das ist, du hast in der Einleitung schon angesprochen, die Exzellenz ist einer unserer Werte. Wenn es nicht exzellent ist, gibt es nicht. Jüngstes Beispiel, wir haben sehr erfolgreich einen Chatbot gelauncht. Und über diesen Chatbot liefern wir allein im Sacher Wien ca. 1500 Chats pro Monat ab. Wo sich Gäste, sei es das Handtuch, ein zusätzliches Handtuch ins Zimmer oder eine Reservierung, ähnliches, abarbeiten können. Und wir wollten das Gleiche mit einem Voice-Pod tun. Den mussten wir nach zwei Wochen wieder vom Netz nehmen, weil er einfach nicht gut genug war. Und jetzt wird der weiter trainiert und weiter gelernt. Ich hoffe, wir können ihn launchen, aber wir tun das erst, wenn er allen unseren Qualitätskriterien entspricht. Und so haben wir versucht, Schritt für Schritt, mit sehr vielen Learnings, kann man auch Misserfolge dazu sagen, diesen Weg zu gehen und ihn als etwas Unterstützendes, Positives, das Erlebnis Sacher Erweiterndes zu begreifen.
Aber es gibt ja doch die junge Zielgruppe, die ja sehr technikaffin ist. Wie versucht ihr, die abzuholen in dem Bereich?
Also wir haben kennengelernt, dass das Alter nicht mehr der entscheidende Faktor ist. Also wir haben auch 40, auch 60-Jährige, die eine unheimliche Freude an Spielereien haben.
Okay.
Ja. Genauso gibt es 25-Jährige Reisende, die vielleicht auch mal Digital Detox wollen und möglichst wenig damit zu tun haben wollen. Unser Ansatz war immer, Gäste sollen entscheiden. Wir bieten quasi beides an. Und mit sozusagen maximaler Transparenz, Produkttransparenz, versuchen wir zum Beispiel auch jungen Menschen entgegenzukommen, die sagen, ich will nicht eine Kategorie buchen, sondern ich will mein Zimmer aussuchen. Und diese wunderschöne Suite, genauso wie alle anderen 150 hier, ebenso wie in Salzburg, sind 360 Grad digital gefilmt, der Ausblick aus dem Fenster, der Blick ins Badezimmer ebenso. Jedes Zimmer im Sacher Wien ist anders und du kannst dir jedes Zimmer anschauen. Und du kannst dann auch jedes Zimmer buchen und musst nicht eine Junior Suite buchen, wo du nicht weißt, in welchem Stock etc. Macht das unser Leben leichter? Nein, es macht es ein bisschen komplexer, komplizierter. Die Ablehnung war am Anfang auch innerhalb der eigenen Strukturen nicht unwesentlich, weil sie gesagt haben, es macht den internen Ablauf schwieriger, das Planen macht es schwieriger. Aber es ist ja bei weitem nicht so, dass das jeder Gast in Anspruch nimmt.
Ja, klar.
Die einen machen es und die anderen machen es nicht. Und so haben wir eine Produkttransparenz geschaffen, die uns bei jemandem, der aus Österreich kommt, wahrscheinlich gar nicht notwendig ist, weil der Sacher schon irgendwie mitbekommen hat. Aber wenn du jetzt einen Fernreisenden, Beispiel aus Mexiko, Guatemala oder sonst wo hast, der vielleicht gar nicht so gut Englisch spricht und gar nicht Deutsch spricht, der Österreich und seine Kultur wenig kennt, dort schaffst du mit dieser auch Produkttransparenz einfach ein Stück weit Vertrauen und der weiß, so schaut die Suite aus, die habe ich jetzt gebucht, da weiß ich, was auf mich zukommt, ich kenne die Größe, ich kenne die Bilder, ich kenne die Stühle, ich kenne die Betten, ich kenne das alles, das kaufe ich jetzt. Da sehen wir schon, dass dort je jünger, desto eher wird das gebucht. Aber das sind so Dinge, wo wir eher Grundgedanken des Online-Shoppings, wenn du so willst, aufgreifen. Weil auch wenn du heute bei Amazon einen Gummistiefel bestellst, kriegst du ja auch ein Foto von oben, von unten, von rechts, von links, ein Video, wie du ihn anziehst, ein Video, wie du ihn ausziehst. Also du hast diese totale Transparenz und das hast du bei Hotels sehr selten. Wir versuchen das zu gewährleisten und auch Menschen, die schon längst anders einkaufen, auf der Ebene auch abzuholen.
Wenn wir jetzt bei diesem Online-Shopping sind, können ja auch die Bewertungen dazu. Ja, also gerade der Tourismusbranche und die Hotelleriebranche profitieren oder leiden sehr stark darunter unter den Bewertungen. Das ist ja wirklich auch das Nummer-eins-Thema bei den Reisenden. Wie geht ihr mit diesen digitalen Feedback-Kultur um? Ich meine, die Werte sind recht gut, wie ich es mir angesehen habe.
Wir finden es großartig. Ja. Viele andere Unternehmen müssen sehr teure Umfragen machen, um herauszufinden, was ihre Kunden denken. Wir müssen es in Wahrheit nur lesen.
Ja.
Natürlich sind da ab und an Beurteilungen dabei, wo du sagst, das ist ungerecht oder das stimmt gar nicht so etc. Aber bei der Menge hast du schon ein halbwegs vernünftiges Bild und wem vertraust du ehrlicherweise am meisten, wenn du in ein Reisebüro gehst und im Sacher anrufst und sagst, seid ihr das beste Hotel? Natürlich werden wir sagen, wir sind das beste Hotel. Der Travel Agent, der dir was verkaufen will, wird das auch sagen. Aber der Gast, der hier war, hat die maximale Glaubwürdigkeit. Weil der quasi kein anderes Interesse hat. Und insofern haben wir, ich schätze jetzt einmal, circa 15.000 Bewertungen pro Jahr. Es ist eine Riesenmenge von TripAdvisor über Google etc. Wir versuchen wirklich jede einzelne zu beantworten. Das ist ein ganz intensiver Job. Versuchen auch mit diesen Themen umzugehen, kategorisieren das auch und versuchen daraus zu erkennen, haben wir vielleicht hier gerade ein Problem, haben wir dort einen oder eine Mitarbeiterin, die herausragend ist, die wir dieses Talent vielleicht noch nicht erkannt haben. Also wir nutzen das sehr intensiv, sehen es als Segen, zumindest 99,9%.
Wie seid ihr da aufgestellt? Macht das, habt ihr ein eigenes Team?
Wir machen alles selber. Ja. Wir haben einen eigenen Elektriker, wir haben einen eigenen Tischler, wir haben einen eigenen Maler.
Okay.
Und wir beantworten diese Dinge auch selbst. Ich halte es für wichtig, ist auch Teil meiner Aufgabe. Ich möchte wissen, was unsere Gäste denken. Und das kann ich nicht nur, indem ich durchs Hotel gehe und den meist wohlwollenden Gratulationen oder Wünschen zuhöre, sondern auch mit jenen auseinandersetze, wo wir ein Problem haben, wo wir was falsch gemacht haben. Für mich sind Gästefeedbacks also ein Muss für jeden Geschäftsführer.
Ich möchte auch mal kurz das Thema Nachhaltigkeit ansprechen. Du hast ja vorher schon erzählt, in eurer Agenda 2030 ist ja Nachhaltigkeit auch dabei, CO2-Ausstoß und so weiter. Aber das Luxussegment ist ja extrem unter Beschuss, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Wie kann sich denn eine Branche, die oft wirklich im Überfluss steht, mit nachhaltigen Ansätzen vereinen lassen? Wie positioniert ihr euch da im Hotel Sacher mit diesen ganzen Themen, die auf uns reinprasseln?
Also eine letztgültige Antwort darauf gibt es, glaube ich, noch nicht, aber wir arbeiten dran. Und es ist Luxus zu Recht unter Beschuss, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, weil sich Luxus jetzt erst langsam verändert. Bei uns hat es so ein bisschen den Titel Luxus ohne schlechtes Gewissen. Und wir sehen auch aus internationalen Daten, dort wo zwei Produkte mehr oder minder vergleichbar sind und das eine ist nachhaltig und das andere ist es nicht, wird tendenziell das Nachhaltige gekauft. Das ist quasi die Basis, auf der wir stehen. Und wir versuchen, zum Beispiel haben wir im letzten Jahr gut 1,5 Millionen Euro investiert, um unsere Kühlung des Hauses auf nachhaltigere Beine als bisher zu stellen. Also sie nicht mit Strom alleine zu produzieren, sondern umzusteigen auf die Fernkälte, also eine Leistung, die die Stadt Wien anbietet, genauso wie die Fernwärme. Wir kriegen also so circa 8 Grad kaltes Wasser ins Haus durch große, dicke Rohre und mit denen versuchen wir, das Haus entsprechend zu kühlen. Das spart viele Tonnen CO2. Dennoch ist bei dieser Form der Kälteproduktion Gas quasi notwendig. Nicht von uns, aber bis das Wasser 8 Grad kalt ist, bekommen wir es so von der Stadt Wien. Das heißt, wir müssen ehrlicherweise sagen, wir haben hier einen großen Schritt gemacht, aber dem Ziel Null, das haben wir einfach noch nicht erreicht. Klar. Werden wir das in den nächsten 3, 4, 5 Jahren erreichen? Ich glaube es nicht. Aber die Frage ist, ob nicht der Weg hier schon das Ziel ist. Einerseits und auf der anderen Seite, natürlich, Technologie hilft. Früher lief die Klimaanlage auch bei offenem Fenster. Das tut sie heute nicht mehr, weil dahinter also Technologie steckt. Und sobald die Fühler merken, Fenster ist offen, hört die Klimaanlage auf zu arbeiten. Nachhaltigkeit hat aber auch sehr viel mit Essen zu tun. Also eine unserer größten Einzelpositionen ist letztlich der Fleisch- und Milchkonsum unserer Gäste. Können wir denen vorschreiben? Nein, wollen wir auch nicht. Aber wir bieten Alternativen dazu an. Das berühmte Sacher-Wiener Schnitzel hat auch einen veganen Bruder oder Schwester. Es gibt ein veganes Schnitzel im Sacher. Nicht unumstritten, aber für uns überzeugt, dass wir das anbieten müssen. Ja? Und jedes 20. Wiener Schnitzel ist jetzt auch schon ein veganes.
Super.
Und natürlich haben wir vor vielen Jahren längst mit den nachhaltigen Lebensmitteln umgestellt und natürlich kaufen wir ausschließlich grünen Strom. Nicht grün zertifiziert, nicht grau oder sonst irgendetwas, sondern natürlich nur grünen Strom. Ja, der ist teurer, aber das ist unsere Überzeugung, dass das unser Beitrag sein muss.
Ihr habt ja überwiegend internationale Gäste, ich glaube 92% ist der Anteil, davon sprechen 70% kein Deutsch. Ja. Und in der Hotellerie steht ja wirklich der Gast im Zentrum. Wie hoch ist euer Anteil eurer Stammkunden eigentlich? Wisst ihr das?
Das war einer meiner spannendsten Begegnungen am Anfang meiner Karriere.
Ich glaube, es sind sogar über 50, oder?
Das war meine erste Frage und das war so die Antwort, naja, so circa 50-70%. Da war ich mal total überrascht, habe mich gefreut, circa 2-3 Minuten und dann habe ich gesagt, aber wie definiert ihr Stammgast? Und die Antwort war, es gab keine Definition von Stammgast, also war die Zahl, die ich bekommen habe, auch nichts wert. Wir haben dann internationale Stammgastdefinitionen aufgenommen und landen bei völlig anderen Zahlen, nämlich irgendwo bei 10-15%, je nach Definition.
Okay.
Das ist schon sehr viel. Aber 50% unserer Gäste kommen nur ein einziges Mal in ihrem Leben nach Österreich und somit auch nur ein einziges Mal in Sacher.
Okay.
Also wir haben eine sehr solide Basis an Menschen, die seit vielen Jahren mit uns sind und unsere Gäste und Freunde sind. Und auf der anderen Seite kämpfen wir jeden Tag auf einem globalisierten Markt um neue Gäste. Da stellt ein österreichisches KMU durchaus vor Herausforderungen, weil wie soll denn der 28-jährige Chinese, im Übrigen längst Millionär, erfahren, dass er, wenn er nach Österreich kommt, auch in Sacher kommen soll. Das geht also auch nur mit internationalen Allianzen.
Ja.
Und in diese Richtung arbeiten wir stark. Also ja, wir haben eine sehr wunderschöne, auch emotional hoch aufgeladene, positive Basis an Stammgästen. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir uns auf die verlassen können.
Mhm. Also bei euch steht wirklich auch das Thema Customer Experience im Fokus. Ich habe auch vernommen, dass eure Mitarbeiter viele Freiheiten dafür haben. Vielleicht kannst du kurz was darüber berichten. Ich habe das sehr spannend gefunden.
Ja, wir haben lange darüber nachgedacht, genau in diesem Spannungsfeld Digitalisierung, Individualisierung, Personalisierung. Was kannst du denn wirklich digitalisieren? Mhm. Und letztlich bist du sehr stark in standardisierbaren Dingen und Prozessen. Die kannst du digitalisieren, dort macht es auch Sinn. Das höchstpersönliche Erlebnis hier vor Ort oder im Netz ist schon viel schwieriger standardisierbar, deshalb auch schwieriger digitalisierbar. Also war die Antwort, na, dann müssen das Menschen machen. Führt zum nächsten Punkt, wir brauchen die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn wir die haben, brauchen die wiederum die maximale Freiheit, diese Erlebnisse auch zu gestalten, denn nur dann wollen sie das auch. Und so haben wir einen Gedanken aufgegriffen und haben gesagt, ja, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bekommt 100 Euro pro Monat für Gästeerlebnisse. Und haben das eingeführt und wie immer ist das eine feine Idee gewesen, die einfach konträr zur bisherigen Kultur stand und wurde einfach nicht umgesetzt. Also im ersten Monat ist genau gar nichts ausgegeben worden, weil wir einfach über 25 Jahre das Gegenteil gepredigt haben. Es hat also eine Zeit gebraucht, bis das erfolgreich sich durchsetzen konnte. Und dann gibt es zwei tolle Erlebnisse, eines aus Salzburg, eines aus Wien. In Salzburg hat ein Gast die Dame, die das Zimmer aufgeräumt hat, gefragt, was wir für wunderbare Bettwäsche verwenden. Sie hat so hervorragend geschlafen. Die Mitarbeiterin ist verschwunden in das kleine Lager pro Stockwerk und kam mit einem frisch verschweißten Polster zurück und hat ihn dieser Dame geschenkt. Ohne mit irgendjemandem darüber reden zu müssen, sondern es war ihre freie Entscheidung. Warenwert, glaube ich, 17 Euro. Hätte sie quasi die Hierarchiekette eingehalten, wäre dieser Gast längst verreist gewesen, bevor wir diesen Polster geschenkt hätten. So war es möglich, dass die Dame selbst eine Entscheidung trifft. Und natürlich, was wird bei diesem Gast übrig bleiben? Geht der je wieder in ein anderes Hotel in Salzburg? Mit Sicherheit nicht. Und es gibt ein sehr schönes Erlebnis auch in Wien von einem inzwischen ehemaligen Mitarbeiter. Während der Corona-Zeit haben Gäste angerufen aus Düsseldorf, glaube ich, war das, und wollten Sacherwürfel bestellen. Und Sacherwürfel versenden wir nicht, weil das Haltbarkeitsdatum zu kurz ist. Und daraufhin hat der von seinen Kollegen die 100 Euro eingesammelt, hat sich ein Ticket gebucht, ist nach Düsseldorf geflogen in Uniform und hat diesen Gästen diese Sacherwürfel gebracht und ist wieder zurückgeflogen. Ich habe das gar nicht mitbekommen, sondern erst, wie ich die Flugrechnung gesehen habe, habe ich gefragt, was war das? Und dann wurde mir diese Geschichte erzählt. Und da wusste ich, jetzt haben wir die richtige Kultur, wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Also unsere Kolleginnen und Kollegen denken in dieser Kultur, die wir möglich gemacht haben, selbst darüber nach, wie sie Gästen eine Freude, wie sie Gäste überraschen können, etc. machen können. Mhm. Und das ist nicht standardisierbar oder an eine AI auslagerbar.
Mhm. Tolle Geschichte, Dankeschön. Bevor wir zur berühmten Original-Sacher-Torte kommen, möchte ich noch ein Thema aufgreifen, das wirklich viele Hotels betrifft. Das sind die Booking-Plattformen. Plattformen wie Booking.com oder Trivago greifen in der Branche massiv Marktanteile ab. Wie geht ihr bei Sacher mit diesen Booking-Plattformen um? Haben die bei euch eine Relevanz oder versucht ihr?
Haben eine Relevanz und wir empfinden sie völlig anders als viele unserer Kolleginnen und Kollegen als Segen. Mhm. Für uns ist es die Möglichkeit, global unsere Zimmer zu verkaufen.
Okay.
Und es ist unsere Entscheidung, wie viele Zimmer wir zu welchem Preis auf Booking.com stellen.
Okay.
Also verkaufen wir über Weihnachten oder Silvester Zimmer auf Booking? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Kaufen wir im ersten Quartal, das traditionell schwächer ist, Zimmer auf Booking? Ja, natürlich. Mhm. Das heißt, für uns ist es, wie gesagt, eine Möglichkeit, Zimmer auf der ganzen Welt zu verkaufen. Mhm. Die Dosis macht das Gift, würde ich hier diesen Spruch bemühen. Wenn wir ausschließlich über Booking verkaufen würden, wäre das ehrlicherweise genauso schlecht, als würden wir uns einem Reisebüro oder irgendeinem anderen ausliefern. Das ist nie gut. Also für uns ist das eine von sehr vielen Möglichkeiten, die wir nutzen. und die Dosis macht das Gift.
Also wir haben auch Kunden in dieser Branche, die wirklich sozusagen von diesen Buchungsplattformen sehr stark abhängig sind, weil wenn sie schnell expandieren wollen, gehen sie halt mit den Booking-Plattformen halt konform. Und jetzt haben sie eher das Problem zu schauen, wie kriege ich sozusagen die User wieder dazu, auf der eigenen Webseite zu buchen. Das ist ein bisschen das Problem, was wir sozusagen von der anderen Seite mitbekommen haben und da haben wir nicht viele Strategien entwickelt.
Genau. Ich verstehe, dass es dieses Problem gibt. Natürlich sind diese Plattformen der Weg zum schnellen Erfolg, aber du kommst halt dann immer weg.
Kommst nicht mehr raus, ja.
Das ist und wir haben halt schon eine viel längere Geschichte. Wir haben zuerst darüber gesprochen, eine sehr solide Basis an Gästen, die immer wieder kommen. Und so können wir es dosieren und werden nicht dosiert oder sind gar abhängig.
Ein weiterer großer Mitbewerber ist für die Hotellerie ist ja Airbnb. Es gibt ja teilweise Wohnungen und Suiten, ob in New York oder in London, die teurer sind als große Suiten in den Fünf-Sterne- oder Sechs-Sterne-Hotellerie. Ja. Wie siehst du das? Wie wird sich das entwickeln? Wie geht ihr mit dieser Herausforderung um?
Es wurde oft massiv kritisiert, weil die Rahmenbedingungen, unter denen Hotels stattfinden, natürlich wesentlich strengere sind von Brandschutz über Sicherheit über, als Airbnb lange operated hat. Mhm. Wir haben aber Airbnb immer als Lernplattform auch genützt. Wir haben viel von denen gelernt. Eine dieser großen Innovationen, die nicht aus der Hotellerie kam, sondern es waren letztlich zwei Studierende, die das erfunden haben und einen echten Mitbewerb geschaffen haben. Wir finden Airbnb gut. Ich reise selbst manchmal in Airbnb-Wohnungen. Und wir haben viel von dort gelernt. Wir haben zum Beispiel ein paar große Suiten auch auf Airbnb gestellt. Und alleine der Prozess, bis wir dort verkaufen konnten, war ein spannender. Die haben uns Fragen gestellt, die offensichtlich deren Kunden gefragt haben, die wir uns selbst nie gestellt haben. Also für uns war die Zimmerkategorisierung eigentlich immer eine nach Quadratmeter und Punkt. Je größer das Zimmer, desto Suite, je kleiner, desto Standard rum. Und die Kategorien dazwischen. Und ich glaube, wir hatten, als ich hier angefangen habe, 14 verschiedene Kategorien. Also undurchschaubar. Airbnb haben wir gelernt, macht das viel einfacher. Und der Ausblick ist zum Beispiel viel wichtiger, als ob das Zimmer jetzt 34 oder 36 Quadratmeter hat. Je nach Möblierung erkennt das ein Gast nicht mal. Aber er sieht wohl, ob du, so wie wir jetzt gerade, auf die wunderschöne Oper schauen oder ob du in einen Innenhof schaust. Und diese Dinge haben wir, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht natürlich, aber von einer Plattform wie Booking auf der einen Seite, aber auch von einem Mitanbieter wie Airbnb gelernt.
Kommen wir nun zu eurem zweiten erfolgreichen Standbein, der Original-Sachertorte. Ich bin ja so froh, dass endlich am Flughafen im Duty-Free die Original-Sachertorte zum Kaufen gibt, weil wir nehmen immer, wenn wir sozusagen zu unseren Terminen im Ausland fahren, die Sachertorte mit. Vorher musste ich immer hier in den Shop gehen, einkaufen. Super, vielen Dank dafür. Ich habe gelesen, dass ihr vor der Pandemie ja um die 360.000 Sachertorten und 1 Million Sachewürfel in eurer Manufaktur in Schwechat gefertigt habt. Das ist relativ viel, das sind über 1.000 Torten und 2.700 Würfeln pro Tag. Habt ihr das vor Corona-Niveau wieder erreicht oder wie schaut es aus?
Wir sind wieder dort, wo wir mal waren und suchen gerade über Online und Online-Shop den nächsten Sprung zu machen, weil wir eben in den klassischen Handel nicht wollen, sondern die Original-Sacher-Produkte gibt es eben nur im Sacher. Da offline uns hier limitiert, auf Wien, Salzburg und so weiter, suchen wir gerade den Weg in die Online-Medien. Wir waren ganz erfolgreich bei Amazon, bis wir dort auch wieder hinausgeflogen sind, weil uns dort ein Algorithmus offensichtlich unsere Eigentümerstruktur nicht akzeptiert hat, nämlich zwei österreichische Privatstiftungen. Die haben das nicht gekannt und deshalb haben wir einen längeren Prozess gehabt, um wieder verkaufen zu können. Seit ein paar Wochen können wir das, also wir verkaufen wieder auf Amazon. Das war eine gar nicht so leichte, auch familieninterne Entscheidung. Aber wird uns letztlich den Weg ins Wachsen, ins Größerwerden leichter möglich machen, als wir das offline können.
Aber ich kann mir vorstellen, dass in der Pandemie ja der Online-Shop mit der Sachertorte ja wahrscheinlich der der grüne Bereich gewesen ist, wo ihr dann wirklich Gewinn gemacht habt, oder?
So wie du sagst, in diesem Fall war es der schwarze Bereich. Ja. Wir haben lauter rote Zahlen in der Pandemie bekommen, weil natürlich der Hotelbetrieb ohne Gäste unglaublich teuer war. Versicherungen laufen trotzdem weiter, die Lüftung läuft trotzdem weiter, Strom bezahlst du trotzdem, Wasser brauchst du auch. Wir haben hier im Haus alleine bei geschlossenem Haus mindestens 20 Kolleginnen und Kollegen beschäftigen müssen, die von Blumengießen über Wasserspülen, über Lüften etc. Also da war alles knallrot, wenn wir unsere Tagesberichte angeschaut haben. Nur eine kleine Zeile eben nicht. Und das war die Manufaktur und der Online-Shop, die wir bis auf wenige Tage auch in der Pandemie durcharbeiten lassen konnten. Und und auch dort erstmals entdeckt haben, was für eine Kraft im Online-Shop steht. Wir haben dort gar nicht wissend, was wir da eigentlich tun, eine Aktion gestartet, wo wir einen Minimum-Basket definiert haben, ab dem wir dann den Versand selbst bezahlen würden und haben dort quasi auf einen Sitz den Offline-Umsatz ersetzt. Es ist natürlich wieder zurückgegangen, nachdem die Aktion ausgelaufen war, aber wir haben gesehen, was für eine Kraft in Online steckt. Und das arbeiten wir jetzt mit sehr vielen Learnings strukturiert auf. Haben da auch eine tolle Mitarbeiterin, die sich darum kümmert.
Welche Strategie verfolgt ihr, abgesehen davon, dass ihr den Online-Shop jetzt sozusagen weiter ausbauen wollt und auch neue Marketplaces definieren wollt mit euren Sacher-Cafés oder Sacher-Pop-Up-Stores? In Österreich habt ihr gerade zwei Sacher-Cafés zugesperrt, große Aufruhr in den Medien, Gottes Willen, ja. Ist eben so, ja, möchte auch nicht wirklich drüber reden, aber was ist international, was habt ihr da vor? Ich meine, AIDA ist ja zum Beispiel einer, der wirklich international versucht, wirklich hier reinzugehen, ja, mit ihren rosaroten Themen, und haben wir versucht, auch hier einen Brand aufzubauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
Also wir sind ein Unternehmen und bekennen uns auch dazu. Das heißt, wir müssen zumindest mittelfristig Gewinne machen, nachdem wir investiert haben. Und wir mussten erkennen, dass unsere Konzepte in Graz und Innsbruck, des klassischen Kaffeehauses mit voller Restaurantküche, nicht funktionieren. Das heißt, es gibt zu wenig Menschen, weder Reisende noch Einheimische, wenn man so will, die uns dort zum wirtschaftlichen Erfolg geführt haben. Das ist niemandes Schuld außer unsere eigene. Und deshalb haben wir auch die unternehmerische Entscheidung getroffen, beide Standorte zu schließen. Gleichzeitig haben wir in Dresden einen Standort aufgemacht. Gleichzeitig haben wir in Pandorf einen Standort aufgemacht. Und machen dort auch ein gutes Geschäft, weil dort einfach die Zusammensetzung der Gäste eine andere ist.
Genau.
Und dazu stehe ich auch wenn das quasi kritisiert wurde. Werden wir, und da muss man auch unsere DNA berücksichtigen und unsere Geschichte berücksichtigen, werden wir in die große Hotelexpansion einsteigen? Nein, weil wir gesagt haben, wir sind kein Hotelbetreiber, sondern wir sind Hoteleigentümer oder Eigentümerin und betreiben diese auch. Wenn man also heute in Österreich ein Hotel in einer gewissen Größe kauft, sind das Beträge von weit über 100 Millionen Euro, eher sogar 300, 400, 500 Millionen Euro. Das ist nichts, was sich ein österreichisches KMU ehrlicherweise im Fünfjahrestakt leisten kann oder will. Wir tun das auch nicht. Ja. Wir haben mit dem Sacher Salzburg, dem Sacher Wien, auch dem Hotel Bristol Wien, drei Hotels im Eigentum, auch meine Schwiegermutter und ihr Alpin Resort Sacher Seefeld steht in ihrem Eigentum. Also wir sind, was die Hotels betrifft und was meine Generation betrifft, quasi ganz gut versorgt. Da wird es also keine zukünftigen in den nächsten 5 bis 10 Jahren Akquisitionen geben. Aber wir haben natürlich eine Chance mit den Kaffeehäusern und der Torte, speziell im Online-Bereich mit der Torte, weiter zu wachsen, und das wollen wir auch. Wir schauen uns immer wieder Standorte auch außerhalb der österreichischen Staatsgrenzen an. Aber auch da gilt, wenn der Standort nicht höchste Qualität hat, wenn wir dort nicht unsere Marke im allerbesten Sinn bedienen können, dann machen wir es nicht. Ich habe ja Gott sei Dank keinen Eigentümer, der von mir im Quartalstakt Expansion erwartet, sondern wir wollen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg haben. Und deshalb leisten wir uns den Anspruch allerhöchster Qualität. Und sobald wir einen Standort entdecken, wo wir das liefern können, dann sind wir auch bereit, egal ob es Joint Venture oder Franchise oder auch selbstbetrieben, werden wir den nächsten Standort eröffnen.
Die Hotellerie steht ja wirklich vor zahlreichen Herausforderungen. Eine davon ist ja der Fachkräftemangel. auch da wieder in Verbindung mit dem Work-Life-Balance. Wie geht ihr das darum? Wie geht ihr an das Thema ran, wirklich die Mitarbeiter zu finden und zu halten?
Also erstens mal sind wir begeistert von dieser nächsten Generation.
Okay.
Die drüber schimpfen, dürfen durchaus sich vergegenwärtigen, woher die kommen. Die hat niemand eingeflogen, die hat niemand irgendwo importiert, sondern letztlich ist diese Generation das Ergebnis unseres Tuns. Mhm. Ich bin der Meinung, dass die besser ausgebildet sind, als wir jemals waren, dass die wahrscheinlich schon auch weiter gereist sind in dem Alter und ein umfassenderes Weltbild haben, als wir jemals hatten, dass die wesentlich bewusster mit sich selbst und der Umwelt umgehen. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich rede jetzt einmal über die große Menge. Wir sehen auch die Lehrlinge, die wir bekommen, da sind echte Superstars dabei. Also wir haben einen wahrscheinlich völlig anderen als Mainstream Zugang zu dieser Generation. Zweitens, wir versuchen uns nach ihnen auch zu richten. Genauso wie wenn du ein Hotel buchst und sagst, du kommst Freitag bis Sonntag, sagt ja auch keiner, es wäre uns von Montag bis Mittwoch aber lieber. Mhm. Ja. Und genauso versuchen wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzugehen und sagen, hey, wann könntest du denn arbeiten? Was ist deine Lebenssituation? Du bist Studierende, das heißt, du bist unter der Woche auf der Uni, dann sehr gerne am Wochenende, passt dir das gut. Du bist Mutter mit Kind oder Vater mit Kind, dann sehr gerne am Vormittag, zum Beispiel im Frühstück. Und wir garantieren dir, dass du um 12 Uhr draußen bist, um deine Tochter oder deinen Sohn um halb eins abzuholen. Also wir versuchen hier einen individuellen, sehr gästeähnlichen Zugang zu wählen und Mitarbeitenden Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, die ihnen ihr Leben ermöglicht. Alles andere, glaube ich, ist zum Scheitern verurteilt. Mhm. Und das ist anders als früher, ja. Aber wenn man sich mit dieser Generation auseinandersetzt, kann man unglaublich viel lernen. Und wir haben auch viele. Also wir sind ein Unternehmen, das in Summe knapp 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Mhm. Wir haben eine Fluktuation weit unter dem Branchendurchschnitt. Der Branchendurchschnitt liegt ja bei 60, 70 und so weiter Prozent. Genau. Wir sind da bei 20% und darunter. Und wir haben bei dieser Menge an Mitarbeitenden kaum offene Positionen, die wir suchen. Ja. Mhm. Und ich fühle mich jedes Mal, wenn ich durch Unternehmen gehe und diese Superstars, jung und alt, lange schon bei uns oder erst kurz bei uns sehe, das ist der Grund, warum Sacha erfolgreich ist. Mhm.
Zum Abschluss noch eine spannende Frage, und zwar würde ich gerne wissen, welche Chancen haben eigentlich familiengeführte Luxushotels in einer Branche, die zunehmend von fusionierenden Hotelkonzernen im Fünf-Sterne-Bereich wirklich dominiert wird? Das ist, wird immer stärker, also die großen Fünf-Sterne-Konzerne vergrößern sich laufend. Genau. Wie wollt ihr da eigentlich sozusagen jetzt wirklich sozusagen die nächsten 10, 20, 30, 40, 100 Jahre überleben?
Ich glaube, darauf gibt es nur eine Antwort, wir müssen die Besten sein.
Okay.
Wenn wir nicht die Besten sind, dann haben wir, glaube ich, verloren. Mhm. In einem, du hast das schon geschildert, wir haben mit Starwood das Hotel Bristol begonnen als Betreiber. Also Starwood war der Betreiber, wir die Eigentümer. Ist von Marriott wirklich gefressen worden, unter Anführungszeichen. Hier entstehen permanent neue Marken, riesige Konzerne, mit Kundendaten ohne Ende, mit Skalierungsmöglichkeiten ohne Ende. Ja, und da sind wir, wie wir bei uns selbst sagen, manchmal scherzhaft weltbekannt in Österreich. Wir bedienen denselben Markt. Und das können wir nur dann erfolgreich tun, wenn wir wirklich etwas haben, was die anderen nicht haben. Und das ist auf der einen Seite eine Geschichte und Kultur, die halt ein Hotel, das vor 3 Jahren aufgesperrt hat, nicht hat, auch wenn es noch so schön ist. Und dann geht es um die Frage, wie übersetzt du das für den Gast, für den Kunden? Wie übersetzt du das in möglichst einmalige Erlebnisse hinein? Und dieses Erfolgreichsein heißt personalisieren, individualisieren, letztlich dich abholen dort, wo du bist und dir etwas bieten, was du halt nur bei uns bekommst. Mhm. Auf der Ebene der Geschäftsführung relativ leicht gesagt, im tagtäglichen Tun, eine wirkliche Leistung, vor der ich großen Respekt habe, die von unseren Damen und Herren erbracht wird. Aber ich glaube, diese höchste Qualität zu bieten, der Beste, die Beste zu sein, das ist die einzige Antwort, die wir darauf haben. In der Sekunde, wo wir das nicht mehr sind, wird es eng. Und ich versuche es jeden Tag. Bis jetzt gelingt es ganz gut. Aber wir dürfen halt niemals aufhören damit.
Jetzt gibt es noch unser traditionelles Finale unserer Podcast-Folge. Und zwar gibt es unsere 1, 2, 3 Fragen. Wobei es bei der ersten Frage nur eine Antwortmöglichkeit, bei der zweiten zwei, bei der dritten drei.
Okay, bin ich schon gespannt.
Die erste Frage ist, wenn es auf der ganzen Welt keine Sachertorte mehr geben würde, welche Mehlspeise würdest du stattdessen essen?
Eins. Ich glaube, einen Apfelstrudel.
Okay, ich hätte ja Kaiserschmarrn getippt.
Nein, ich glaube, der Apfelstrudel ist es.
Doch, der Apfelstrudel, okay. Ja. Alles klar. Gut, zweite Frage. Eure Gäste haben ja immer wieder spannende Bitten oder Sonderwünsche an euch. Was sind denn die zwei speziellsten Wünsche, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Also einen Wunsch, den wir nicht erfüllen konnten, war, ich glaube, es war ein Löwen- oder Tigerbaby, das weiß ich nicht mehr, das ein arabischer Gast seinem Sohn zum Geburtstag schenken wollte und uns in der Früh mitgeteilt hat, wir sollen doch sowas kaufen. Wir haben erklärt, dass das in Österreich nicht geht und wir das auch nicht können und haben dann ein Stofftier von Steiff gekauft. Mhm. Aber der Erfolg war überschaubar.
Ja, klar.
Das ist ein Wunsch, den wir nicht erfüllen konnten. Wünsche, die wir sehr schnell erfüllen können, sind, wenn man versucht, im Smoking zum Opernball zu gehen, der aber einen Frack benötigt und man kommt 10 Minuten vor der Eröffnung drauf, dann haben unsere Concierge diesen nicht nur lagernd, sondern auch bis zur Schuhgröße 47.
Okay.
Können wir da noch alles anbieten. Das sind so die Wunschkategorien, die wir erfüllen konnten. Und ansonsten gibt es sehr spezielle Wünsche, über die wir den Mantel des Schweigens breiten.
Alles klar, super. Dritte Frage. Du bist ja selbst ein Quereinsteiger in der Hotelbranche. Und welche drei Tipps kannst du denn aus deiner Erfahrung Menschen mitgeben, die auch in diese neue Branche einsteigen möchten?
Also mein erster Tipp ist immer, hör nicht auf die Tipps der anderen.
Okay.
Ja, ich habe mir viele Menschen angehört, aber bin immer meinen eigenen Weg gegangen und habe von meinen Eltern Gott sei Dank das Selbstvertrauen oder eher das Zutrauen auch mitbekommen, probier es ruhig mal. Und das wäre der erste, also gib keine Tipps. Folglich dürfte ich jetzt auch 2 und 3 nicht sagen und versuche dem auszukommen, indem ich sage, ich glaube, wir denken sehr oder zu viel über sehr viele Entscheidungen nach. Mhm. Nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist, aber wir haben oft die Möglichkeit, auch wieder umzukehren, was letztlich heißt, probier's. Jeff Bezos hat dazu immer die One-Way- und Two-Way-Entscheidungen gesagt. Die One-Way-Entscheidungen sind die wirklich schwierig, wo es kein Zurück mehr gibt. Aber die meisten Entscheidungen sind Two-Way-Entscheidungen. Mhm. Also probier es mal, das habe ich auch für mich beherzigt und was ich für mich auch immer in Anspruch genommen habe. Ich versuche neuem gegenüber ganz offen zu sein und mich einmal zu nähern, warum es gut ist und nicht, warum das auch schon wieder schlecht ist. Und so versuche ich durch den Alltag Technologie zu kommen, am Ball zu bleiben, mit einer nächsten Generation mich gut zu verstehen oder mit nächsten Generationen mich gut zu verstehen, mich hineinzutigern in Themen, die, also wenn alle anderen dagegen sind, finde ich, das hat schon immer einen speziellen Reiz, dann weiß ich, da ist was Richtiges dabei. Aber ich glaube auch, dass jeder seinen Weg finden muss. Ich gehe halt gerne in der Natur und sitze auf meinem Fahrrad und erhole mich dort ohne Musik in den Ohren. Andere gehen in ein Museum. Also wäre falsch zu sagen, fahrt alle in die Natur mit euren Rädern. Also ich wiederhole, hört auf keine Tipps. Redet mit Menschen, lernt aus ihren Erfahrungen, aber geht den eigenen Weg.
Super. Vielen Dank, Matthias. Es war ein super, super spannendes Gespräch in einem wahnsinnig schönen Ambiente. Vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für dein Interesse. Gratuliere dir auch zu deinem Berufsweg, der ja auch einer der permanenten Innovationen ist in einem Thema, das sich die ganze Zeit dreht. Und danke letztlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich jetzt, glaube ich, über eine Stunde hingesetzt haben oder irgendwo unterwegs waren und zugehört haben. Das ehrt uns beide, glaube ich, sehr.
Vielen Dank. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Und wenn euch die Episode gefallen hat, unterstützt uns bitte mit einer Bewertung auf eure Lieblings-Podcast-Plattform. Das würde uns wirklich riesig freuen. Und denkt daran, uns auch zu folgen, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Und wenn ihr mal einen Blick hinter die Kulissen unserer Podcasts werfen wollt oder mehr über unsere Arbeit erfahren möchtet, dann schaut doch einfach auf LinkedIn, Facebook oder Instagram vorbei. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, digitale Grüße, euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Mit dem 123C Reifegrad-Score erfassen Sie in nur 8 Minuten den Status quo Ihrer Transformation. Erkennen Sie gezielt Ihr digitales Potenzial für mehr Strategie, Planungssicherheit und operative Effizienz. Jetzt auf www.digitalerreifegrad.com.